HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie Podcast.
Hallo an alle Vereinbarkeitsinteressierte. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beruf und Familie Podcasts HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk. Mein Name ist Silke Güttler und ich habe wieder einmal einige Fragen im Gepäck. Und zwar sind es diesmal Fragen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium und Pflege und wie man diese kommunikativ in den Fokus setzt. Die Antworten kommen heute von Katja Müller, der Leiterin des Familienbüros der Technischen Universität Berlin. Hallo, Frau Müller.
Hallo, Frau Güttler.
Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Und wir starten auch direkt los. Ich habe es erwähnt, das Servicebüro oder der Servicebereich Familienbüro. Der gehört nämlich zur Abteilung 2, um es mal ganz formell zu machen, Personal und Recht der TU Berlin. Das klingt ja ziemlich bedeutend und ist es bestimmt auch. Erklären Sie uns doch mal, welche Aufgaben das Familienbüro verfolgt.
Ja, das Familienbüro ist übrigens nicht nur in der Abteilung 2 vor Ort. Ah. Wir haben so ein bisschen so eine Doppelrolle irgendwie, die es manchmal auch schwierig macht, weil eigentlich sind wir eine Stabsstelle, die bei der Präsidentin angesiedelt ist. Und man hat uns einfach organisatorisch zu dieser Abteilung dazugefügt. Aber eigentlich haben wir so eine Stabsstellenfunktion. Und das passt eigentlich auch ganz gut, denn wir beraten alle Statusgruppen der TU, Studierende, Mitarbeitende, WissenschaftlerInnen, alle, die Fragen rund um das Thema Familie und Pflege und Vereinbarkeit haben, können sich an uns wenden. Unser oberstes Ziel natürlich als Familienbüro an einer Universität ist es, Vereinbarkeit von Familienaufgaben mit Wissenschaft herzustellen und Studium. Das ist eigentlich das oberste Ziel. Wir beraten nicht nur rund um alle Themen bezüglich Familie und Pflege, sondern wir bearbeiten auch ganz viele Grundsatzthemen. Also es geht ganz viel um Vertragsgestaltung etc. für studentische Hilfskräfte, für wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Das ist bei uns ein ganz großes Feld, dort gute Grundlagen zu schaffen für ein familienfreundliches Arbeiten.
TU Berlin zählt ja mit gut 33.500, wir haben gerade gesprochen, mit der Tendenz 35.000 Studierenden zu den großen international ja auch renommierten und sehr traditionsreichen technischen Universitäten in Deutschland. Dazu kommt ja auch sie hat ja den größten internationalen Anteil auch. Knapp 8.500 Mitarbeitende sind an der TU beschäftigt. Daraus ergibt sich eine enorme Vielfalt ja schließlich, auch bezüglich der Bedarfe und Wünsche hinsichtlich der Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium, Familie und Privatleben. Seit 2008 nutzt die TU ja auch das Audit Familiengerechte Hochschule, um ihre familiengerechten Arbeits- und Studienbedingungen eben systematisch zu gestalten. Was sind denn derzeit die zentralen Themen Ihrer Vereinbarkeitspolitik? Oder mal andersherum, welche Angebote sind denn vielleicht derzeit auch besonders gefragt bei Ihnen?
Also besonders gefragte Angebote, jetzt gerade wieder ganz stark im Kommen, auch wo sozusagen sich das Leben wieder irgendwie ein bisschen normaler anfühlt, ist das Angebot der flexiblen Kinderbetreuung, was wir anbieten, was sehr stark nachgefragt ist. Und für alle Statusgruppen sozusagen auch angeboten wird. Dort haben wir viele Betreuungsstunden zusätzlich zur praktisch regulären Kinderbetreuung, Kita und Schule. Ist es zusätzlich gedacht auch zum Beispiel für Wochenendseminare etc. Ein weiteres Angebot, was sehr stark genutzt wird, ist unsere Beratung an sich und zwar vor allem von wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Das ist unsere Hauptratsuchendengruppe, hat damit zu tun mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, aus dem sich einfach sehr, sehr viele Fragen ergeben, auch in Bezug auf Familie, Verlängerung etc. Damit haben wir sehr viel zu tun. Und ganz aktuell haben wir halt in unserer aktuellen Dialogphase auch mit der Beruf und Familie zusammen das Thema festgezurrt Pflege, was wir stärker in den Fokus rücken wollen, weshalb wir jetzt auch im Monat Mai 2022 diesen Monat zum Monat der Pflege an der TU Berlin gemacht haben. Und es soll eigentlich erstmal ein Kommunikationsmittel sein, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Aber mittlerweile, also wir haben ganz viele Seminare darum drumherum gestrickt und wir merken, es trifft tatsächlich genau den Nerv der Leute. Was bei der Planung ein bisschen ein Schuss ins Blaue war, weil wir nicht ganz genau wussten, wer wie viele pflegen an der TU Berlin. Es ist ja eher noch so ein Tabuthema. Man redet immer über sein Kind mit Kollegen, aber man redet nicht darüber, dass man zu Hause einen sehr pflegebedürftigen Vater hat. Und jetzt sehen wir, die Leute haben gefühlt genau darauf gewartet.
Ja, das ist ein guter Hinweis tatsächlich. Wir haben, um nochmal zu erklären, Sie hatten es gerade kurz angeschnitten, dass die Dialogverfahren im Audit Familiengerechte Hochschule, das ist ja so ein verschlanktes, themenfokussiertes eben Verfahren, das genutzt werden kann von Organisationen, die ja seit mindestens 9 Jahren halt im Audit sind. Das nochmal für alle, die zuhören, um das nochmal klar zu machen, was bedeutet dann im Dialog sein. Und da haben Sie es gerade geschildert, dann nehmen Sie ja schwerpunktmäßig die Bedarfe von Beschäftigten und auch Studierenden mit pflegebedürftigen Angehörigen wahr. Nochmal eben zurück zu dem Punkt, warum ist denn das Thema Vereinbarkeit, Beruf bzw. Studium und Pflege so wichtig momentan? Was meinen Sie denn? Also woher kommt das bei Ihnen an der TU?
Ja, also ich glaube, es ist ja nicht nur bei uns tatsächlich an der TU, sondern man hört ja immer in den Medien das Wort demografischer Wandel, Pflegenotstand. Und man denkt, ja, das sind so Wörter, die man immer so sagt, aber die sind ja tatsächlich da. Also die Gesellschaft wird immer älter, es gibt immer weniger Pflegemöglichkeiten, einfach für die Masse der Leute, die immer älter auch wird. Ja, Deutschland hat eine sehr alte Gesellschaft, muss man einfach sagen. Und es gibt nicht genug institutionelle Pflegeangebote und viele möchten das vielleicht auch gar nicht, die Eltern oder Geschwister oder wen auch immer ins Pflegeheim zu geben und pflegen daheim. Über 2 Millionen Menschen werden zu Hause daheim gepflegt und die Tendenz ist absolut steigend. Ja? Und nicht nur, dass nicht genug Pflegeheimplätze da sind, die Pflege in einem Pflegeheim ist auch extrem teuer. Also man muss sich das alles auch leisten können und auch so aus andere Kulturen, da ist es noch mal viel verbreiteter, dass man auch seine Angehörigen eben daheim pflegt und dass man auch sie dann betreut. Sie haben einen selbst betreut, als man Kind war und dass man sie eben nicht weggibt. Und dadurch, dass wir auch sehr international sind, merken wir natürlich auch diesen Punkt an der TU. Und wir haben uns diesem Thema angenommen. Weshalb ist das für uns so wichtig? Weil wer pflegt, ist sehr belastet. Und auf Dauer wird er überlastet sein, wenn der Arbeitgeber sozusagen diesem Punkt nicht Rechnung trägt. Ich kann als Arbeitgeber nicht sagen, es ist mir egal, was du zu Hause machst. Und jemand, der so belastet ist, so viel klären muss, da muss das auch Thema des Arbeitgebers sein, weil wir haben einen Fachkräftemangel. Das ist einfach so, der ist komplett auch bei uns an der TU angekommen. Und wenn ich fähige Leute haben möchte und auch halten möchte, dann muss ich denen Möglichkeiten geben, auch ihr Privatleben und wenn das von Pflege auch sozusagen betroffen ist, dass die Person das auch mit ihrer Arbeit vereinbaren kann. Und wenn ich ihm oder ihr die Möglichkeit nicht gebe, fällt sie auf Dauer aus. So, und dann habe ich wiederum nichts gewonnen. Und wenn ich das unterstütze, dass man trotzdem die Pflege mit der Arbeit unter einen Hut gehen bringen kann, dann habe ich auch als Arbeitgeber gewonnen oder als Arbeitgeberin, dass die Person nämlich sozusagen trotzdem teilweise vielleicht nur ihre Arbeit verrichten kann. Aber immerhin ist sie da und nicht komplett ausgefallen in einem Burnout. Weil das wird sie über kurz oder lang, wenn man das beides einfach parallel nebenher laufen lässt. Und das war unsere Motivation.
Ja, genau. Und jetzt haben Sie ja eben den Mai zum Monat, Sie haben es schon erwähnt, der Pflege halt erklärt und so. Wie kam denn diese eigentliche Idee zustande, so einen ganzen Monat zu setzen? Und welche Angebote unterbreiten Sie denn da? Was kann man sich denn dann da vorstellen? Was gibt es denn in diesem Monat?
Ja, also die Idee, die ist tatsächlich zusammen entstanden mit Frau Mankel, der Auditorin von der Beruf und Familie. Als wir uns darüber ausgetauscht haben, dass dieses Thema, dass wir das total wichtig finden, aber wir gar nicht wissen, wie wir das in die Institution reinkriegen. Also alle kennen uns als Familienbüro, eigentlich Servicebereich Familienbüro, aber jeder sagt Familienbüro. Keiner hat mit uns Pflege assoziiert. Und dann haben wir darüber überlegt, was könnte man kommunikationstechnisch machen, um das in die Organisation reinzubringen. Und dann kam so ein bisschen einfach erst so, dass wir das erstmal in die Signatur mit reinnehmen etc. Und irgendwann ist die Idee entstanden, wir machen jetzt eigentlich als Kommunikationsauftakt diesen Monat der Pflege. Und jetzt ist er tatsächlich inhaltlich gefüllt mit ganz vielen Seminaren, mit Kooperationspartnern wie Pflegestützpunkte, Verbraucherzentrale, die alle, die Krankenkassen, die bei uns Seminare anbieten. Und es ist auf extrem große Resonanz gestoßen und ist extrem gut gebucht. Unser absoluter Spitzenreiter ist das Thema Vorsorgevollmacht und zur Patientenverfügung, was sehr viel interessiert. Ich denke, das ist auch dem geschuldet, weil man einfach das für sich selbst auch klar haben möchte, ohne dass man vielleicht schon jemanden pflegt, dass man das für sich selber geklärt haben möchte und dass für viele tatsächlich schwierig ist, das rechtssicher zu gestalten, so eine Patientenverfügung. Und viele haben uns tatsächlich, haben nach unserer Veröffentlichung der Seminare, haben nicht nur einfach sich angemeldet, sondern uns angerufen und geschrieben und gesagt, ach, wie toll, es trifft genau meinen Nerv, meine Mutter kommt gerade ins Pflegeheim, ich weiß überhaupt nicht, was ich für Rechte habe etc. Und also das sind auch heiß begehrte Seminare, rechtliche Grundlagen für pflegende Angehörige, was bieten die Krankenkassen, wie kommt man von einer Feststellung der Pflegebedürftigkeit zu einem Pflegegrad, alles so, wo man eigentlich gar nicht genau weiß, wie funktioniert das. Man wird ja irgendwann als pflegende Angehöriger oft selbst zum Experten, weil man einfach sich in alles reinlesen muss. Und viele haben sich auch Austausch untereinander gewünscht. Weil es ist echt so, wenn man selber erstmal schon eine Weile in der Situation ist, dann weiß man, aha, hier kannst du das beantragen, da gibt es noch die Möglichkeit und du solltest darauf achten. Und viele haben auch gleich gesagt, ja, ich habe noch eine Kollegin hier und eine Kollegin in der Abteilung, da weiß ich auch, die pflegt, da werde ich gleich nochmal Bescheid sagen, dass wir uns zusammen anmelden. Und was mich ganz so überrascht hat, und da war ich, muss ich sagen, wirklich quasi geflasht, dass sich alle Statusgruppen angemeldet haben, vom Bezügeprüfer bis zum bis zur Fakultätsverwaltungsleitung gefühlt, haben sich alle angemeldet für verschiedene Seminare. Und das beeindruckt mich schon. Und da sieht man, dass es wirklich die ganze Bandbreite betrifft von Menschen, dass überall gepflegt wird. Ja.
Jetzt haben wir ja eben von den Statusgruppen, wo ja schon Vielfalt drin steckt, kurz das angesprochen, aber eben auch das sind ja sowieso sehr heterogene Zielgruppen an einer Universität per se, dadurch, dass man wirklich administrativ Mitarbeitende hat, dass man WissenschaftlerInnen hat, Lehrende eben und auch Studierende natürlich in der Masse und so irgendwie. Sehen Sie denn da unterschiedliche Informationsbedarfe eben bei diesen unterschiedlichen Gruppen oder würden Sie sagen, nee, die haben eben alle gleichen Bedarf?
Genau, ich würde sagen, da gibt es keine unterschiedlichen Bedarfe. Man sieht einfach, es betrifft jeden und in der Pflege sind dann am Ende alle gleich. Es ist der Sohn, der pflegt in dem Moment oder die Tochter, die pflegt oder der Bruder, der pflegt. Und das ist völlig egal, was man beruflich macht. Man muss einfach gucken, wie man das mit seinem beruflichen Leben und seinen sonstigen Aufgaben und Verpflichtungen unter einen Hut bringt. Dadurch, dass heute auch die Eltern später Eltern werden, also dass man auch oft und ja auch gerade im akademischen und wissenschaftlichen Bereich sehr spät teilweise die Kinder bekommt, kommt man auch oft in eine Sandwich-Position, die nochmal besonders herausfordernd ist. Das heißt, man hat selbst noch kleine Kinder und kommt aber schon in die Situation, dass man selber schon seine Eltern pflegen muss. Und dann ist es nochmal besonders kritisch und am Ende gibt es zwei wichtige Punkte beim Thema Pflege. Der Hauptpunkt ist einfach Zeit, die Zeit, die fehlt, ja. Und der zweite Punkt ist das Geld. Also ich kann zum Beispiel gar nicht unendlich reduzieren meine Arbeitszeit. Das kann praktisch nicht immer das letzte Mittel sein sozusagen oder das einzige für Vereinbarkeit, Arbeitszeit zu reduzieren, um pflegen zu können, weil mir dann teilweise einfach das Geld fehlt. Weil auch wenn man pflegt, hat man trotzdem oft einen Pflegedienst, der vielleicht noch in der Häuslichkeit unterstützt. Und auch da muss man zuzahlen. Und wenn die Eltern eine kleine Rente haben, dann ist das alles nicht zu stemmen. Und dann zahlen natürlich auch die Kinder mit. Und dann kann ich nicht einfach sagen, ich gehe auf 50% runter oder ich nehme Pflegezeit, weil dann ist die Frage, wie soll das finanziert werden? Ja, das, was dann an Finanzierung stattfindet, reicht niemals, um alles, das normale Leben weiter zu finanzieren. Das ist einfach so.
wir doch noch mal auf die konkreten Angebote, die es an der TU schon gibt zum Thema Vereinbarkeit mit Pflege. Wir haben ja schon kurz eben beleuchtet den Monat der Pflege als Kommunikationsauftakt. Also das Kommunikationsthema steht ja eben, weil Information, das gefragte Gut ja ist zum Thema Pflege, ganz weit vorne. Was gibt es denn sonst noch an Maßnahmen, Angeboten, die Sie eben den unterschiedlichen Zielgruppen unterbreiten können?
Das eine, genau, ist ganz richtig, wie Sie gesagt haben, Informationen, die wir durch die Seminare bereitstellen, ne, auch im Pflegegrundkurs etc. Also so sage ich mal die Hardware, die man braucht, um zu pflegen. Und das andere, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn man pflegt, ist sozusagen die psychosoziale Entlastung. Und da haben wir arbeiten wir eng mit unserer Sozialarbeiterin zusammen, die ein, wie würde man es nennen, so eine Art Supervision, Pflegeforum, Pflegecafé anbietet, ganz vertraulich, was uns auch ein ganz wichtiges Anliegen ist, auch darauf aufmerksam zu machen durch den Monat der Pflege, dass sich dort Angehörige austauschen können. Man muss das auch einfach mal von der Seele reden. Und das kann man. Und man will das auch nicht immer bei Freunden sozusagen machen, weil man denkt, man nervt die irgendwann, wie auch immer, oder die können das gar nicht nachvollziehen, wie emotional das eigentlich ist, weil es ist ja oft die eigene Mutter oder der eigene Vater, wo man sieht, dass sich der Zustand so enorm verschlechtert und es macht ganz viel mit einem. Ja, das ist so die emotionale Belastung. Das andere ist einfach diese Kraft, die man da aufbringt. Man muss so viel klären, man muss so viel administrativ klären, nebenbei Arzttermine, wie kommt er zu dem Arzttermin? Werden die Fahrkosten von der Krankenkasse übernommen, etc. Ja, das muss alles neben dem Job laufen. Und das kostet ja auch extrem viel Kraft. Und man muss das irgendwo mal loswerden können. Und dafür ist uns dieses Pflegeforum ganz wichtig. Und das wird geleitet und sozusagen supervidiert von unserer Sozialarbeiterin, findet ganz vertraulich, absolut vertraulich natürlich statt. Und ich glaube, das braucht man einfach auch, dass man sich das mal von der Seele reden kann. Und zwar mit Menschen, die total verstehen, was man da gerade durchmacht. Und sozusagen, das ist die andere Seite der Entlastung, die wir schaffen wollen. Und natürlich in einem mittel- und langfristigen Weg versuchen wir natürlich auch immer wieder Ideen zu sammeln. Was kann man als Arbeitgeber wirklich auch demjenigen entgegenbringen, ohne dass derjenige immer nur auf Arbeitszeit verzichten muss, managen. Und da haben wir, sag ich mal, Ideen, wenn wir nach den Sternen greifen, in der Schublade, die ich aber nicht so sagen kann, weil die müssen natürlich erst mit der Hochschulleitung besprochen werden. Aber da möchten wir natürlich auch irgendwo gerne mal über den Tellerrand schauen und mal wegkommen, immer nur von der Arbeitszeitreduzierung, die nicht mal nur das Ziel sein kann.
Genau, eben. Ne? Also man merkt, es ist vorgezeichnet, der Weg Thema Pflege, der Ausbau ist fest im Visier einfach. Ne? Und das ist ja auch etwas, was gerade pflegebewusste Personalpolitik, das nehmen wir sehr stark wahr, ist für Arbeitgeber eine vermeintlich noch größere Herausforderung als jetzt eine Thematik wie Kinderbetreuung oder so, weil man die psychosozialen Belastungen eben hat und es auch schwer absehbar ist, wann endet eine Pflegesituation bei den Angehörigen etc. Wie weit geht die Belastung tatsächlich? Ne? Also der zeitliche Rahmen ist kaum absehbar und auch der Impact, den es oft nimmt, hat oftmals einen anderen Grad, ne, als bei der Kinderbetreuung halt und eine andere Qualität.
Ne? Also das fassen Sie wirklich, muss ich sagen, sehr bewegende Worte zusammen. Das ist nämlich tatsächlich so. Also sich als Arbeitgeber zum Thema Kinderbetreuung und etc. Gedanken zu machen, ist sozusagen der Status quo. Ich finde, da darf man gar nicht mal drüber reden. Da muss man sich Gedanken machen und Sachen vorhalten. Und wo ich mal auch hier Respekt zollen muss zum Thema Pflege, es sind die Führungskräfte, die sich dessen schon längst bewusst sind an der TU und die auf uns zukommen und uns fragen, ich habe hier eine mitarbeitende Person, da ist der Mann im Hospiz, wie auch immer, ich bin irgendwie ratlos und hilflos, wir wollen helfen und wir wissen nicht, wie können Sie uns sagen, was wir machen können. Mhm. Und das ist sozusagen auch der nächste große Punkt, diese lebensphasenbewusste Führung. Also ich brauche Führungskräfte, die sich dessen bewusst sind, welche Vorteile es hat, wenn ich mir dessen bewusst bin, was macht es, wenn ich wenn mir das nicht egal ist, dass diese Situation bei meinem Mitarbeiter zu Hause ist. Denn bestenfalls bleibt er mir erhalten mit seiner Arbeitskraft, wenn ich ihm entgegenkomme. Wenn ich sage, okay, wir schrauben vielleicht jetzt für eine bestimmte Phase, wo ich weiß, deine Frau ist im Hospiz oder was auch immer, wir schrauben jetzt den Workload runter. Oder vielleicht ist gerade auch jemand gestorben, dass man, und derjenige ist nicht in der Krankschreibung, wie auch immer, ja, und ist im Dienst, dass man dort einfach auch Arbeitspakete anpasst, etc. Und da auch Verständnis zeigt. Also ich finde schon, dass das auch sozusagen eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers da einfach dazu gehört.
Ja, ja, genau. Die Bedarfe der Studierenden, das kann ja nochmal ja, was heißt gesondert sein? Aber da zeigt sich ja oft das Thema, dass die ihre, wenn es dann ältere Angehörige sind oder so, aufgrund der Entfernung ihres Studienorts eben zu ihrem Heimatort, vermeintlichen Heimatort, oftmals auf Distanz halt pflegen. Und dieses Thema Pflege auf Distanz dürfte dann auch ein gefragter Aspekt sein. Wie behandeln Sie diesen denn oder beziehungsweise welche Maßnahmen oder Ideen haben Sie denn dazu?
Also das ist für uns ein Riesenthema tatsächlich, Pflege auf Distanz. Ja, nicht nur für die Studierenden. Berlin ist ein absoluter Zuzugsort. Also wenn man ja an der Universität gucken würde, dann würden wahrscheinlich die wenigsten in Berlin geboren sein. Ganz viele haben ihre Eltern in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, jetzt nur mal deutschlandweit gesehen, ja, aber auch viele ganz woanders. Und das ist für uns ein sehr großes Thema, was uns viele Mitarbeitende zu rückgemeldet haben oder auch Studierende natürlich, ist, dass so schwierig vielleicht diese Homeoffice-Zeit etc. in der Pandemie jetzt war, ist es den pflegenden Angehörigen extrem entgegengekommen, weil sie konnten es viel besser vereinbaren. Sie konnten von der Wohnung der pflegebedürftigen Person aus ihr Homeoffice machen. Und da ist es tatsächlich auch möglich. Es ist anders, als wenn ich ein Kind daheim habe, weil die Kita zu ist und versuche zu arbeiten. Oder ich bin in der Wohnung einer pflegebedürftigen Person mit meinem Laptop und habe die üblichen Versorgungszeiten wie Frühstück etc., Mittagessen. Ich kann, da ist überhaupt jemand da, das ist ja auch schon für die pflegebedürftige Person toll. Selbst wenn dann am Rechner sitzt, da ist jemand, ich bin nicht alleine. Und die konnten trotzdem konzentriert arbeiten. Und viele haben gesagt, dadurch konnten sie die Person zum Beispiel einfach dabei auch in einer sehr schwierigen Phase, vielleicht auch in der letzten Phase begleiten und da sein. Durch das Homeoffice. Und da müssen wir jetzt einfach für die Nach-Pandemie-Zeit auch einfach gucken, welche Sonderregelungen, Dienstvereinbarungen etc. können vielleicht für solche Ausnahmesituationen auch vereinbart werden oder besprochen werden, dass was diesen Zielgruppen entgegenkommt, sozusagen. Dass sie das da, das ist tatsächlich ein wichtiges Mittel bei Pflege auf Distanz. Das ist das eine. Dass wir da gucken, wie kann da weiter online vielleicht mehr gearbeitet werden. Das wäre der Wunsch, den wir auch schon mal mit der Hochschulleitung angesprochen haben. Aber genau, da gibt es einfach noch keine konkreten Umsetzungen. Und das andere ist, dass wir aktuell einfach nach Anbietern suchen, die bei der Pflegeheim- oder Pflegeplatz oder der Vermittlung von Pflegesettings deutschlandweit jetzt erstmal helfen können und unterstützen können. Sozusagen, was dann als extra Angebot von Mitarbeitenden genutzt werden kann, auch von Studierenden, wenn sie einen Pflegeplatz organisieren müssen oder überhaupt das Pflegesetting organisieren müssen. Und für Studierende gibt es ja nochmal auch andere Möglichkeiten. Haben wir noch das Thema Nachteilsausgleich, was in der Studienordnung festgelegt ist, wenn man irgendwie nicht so Arbeit nicht so schnell ablegen kann oder abliefern kann wie mit Kommilitonen. Und genau, da gibt es nochmal verschiedene Instrumente, wo wir aber auch natürlich zu beraten. Und in allen, sag ich mal, das ist diese Grundsatzarbeit natürlich auch mal mitwirken, dass dieses Thema dort berücksichtigt wird. Und wir sind auch gerade dabei, ein Stipendium einzurichten für Studierende, die Angehörige pflegen, weil die natürlich nochmal schwierigere Voraussetzungen haben, um studieren zu können und auch das Studium finanzieren zu können, weil die Pflegebedürftigkeit dann oft schon länger besteht und dadurch natürlich auch eine finanzielle Belastung da ist. Und ja, wir sehen diese Zielgruppe für uns der Young Carers haben wir sehr doll im Fokus tatsächlich. Ja.
Was tun Sie denn, um eben die Führungskräfte, die ja ein wichtiger Hebel sind, um das dann auch in die Breite zu tragen und für die Durchdringung ja zu sorgen des Themas dann auch an der TU? Was tun Sie denn, um die eben für das Thema zu gewinnen?
Das ist für uns ja ein ganz wichtiger Punkt und das ist so richtig, da braucht man langen Atem, sage ich mal. Und einerseits arbeiten wir da ganz eng zusammen mit unserer Personalentwicklung. Also wir sind jetzt fest verankert in den Führungskräfteprogrammen als Pflichtbestandteil, dass wir dort sozusagen Sprechzeit und Redezeit bekommen, dass Führungskräfte hören, was gibt es eigentlich hier für Angebote für die Mitarbeitenden an der TU. Und da informieren wir ganz viel. Und das ist sozusagen der eine Teil, dass wir in den Fortbildungen dazu informieren, wo einfach Führungskräfte gesammelt auch auftreten. Und das andere ist dann wiederum, ein zweiter Punkt ist tatsächlich, so möchte ich es jetzt mal umgangssprachlich nennen, Klinken putzen. Das heißt, in ganz vielen Gremiensitzungen auftauchen und immer wieder über das Thema sprechen. Genau, einfach in vielen Gremiensitzungen. Wir haben natürlich ganz viele verschiedene Gremien an der TU Berlin oder wie an jeder anderen Hochschule auch, möchte ich einfach mal sagen. Und dass man dort in Erscheinung tritt und über das Thema redet. Und jedes Mal, wenn eine Führungskraft bei uns auftaucht, weil sie zum Beispiel für einen Gastprofessor oder eine Gastprofessorin eine Leistung braucht, dass wir natürlich auch immer dort einfach gute Arbeit abliefern, von unserer Arbeit reden und dort einfach einen Fuß in der Tür haben. Und was wir jetzt hatten, was richtig toll gelaufen ist, dass uns Teams eingeladen haben zu deren Teamsitzung und wir dort gesprochen haben auf Eigeninitiative, weil die selber mal die Struktur so kennenlernen wollten an ihrer Hochschule. Und dann haben wir zu unseren Angeboten berichtet. Ja.
Großartig. Und ja, und letztendlich der Monat der Pflege, ne, tut ja auch sein Übriges, auch in Richtung Führungskräfte natürlich. Ne? Also soweit man das ist ja nun mal, sorgt ja für die flächendeckende Awareness an der Stelle und damit ja eben auch für diese Zielgruppen.
Auf jeden Fall. Und auch diese Zielgruppen haben sich ja auch angemeldet, zum Beispiel für Seminare. Und ganz wichtig ist natürlich auch, wir haben auch eine Hochschulleitung, die hinter diesem Thema sehr steht. Und absolut die Notwendigkeit sieht, dass dort Angebote auch geschaffen werden. Und das ist natürlich das A und O, dass auch die Hochschulleitung strategisch hinter dieser Arbeit steht. Und somit haben wir natürlich auch Möglichkeiten, auch durch diese Verbindlichkeit mit dem Zertifikat von der Beruf und Familie zu sagen, okay, das sind unsere Maßnahmen und die müssen wir jetzt einfach umsetzen und damit hat man einfach auch ein Stück mehr Verbindlichkeit tatsächlich.
Ja, absolut, genau. Wird es denn, um mal so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, vielleicht auch neben dem Monat der Pflege auch weitere Aktionszeiträume zu Fragen der Vereinbarkeit an der TU geben? Also jetzt vielleicht gar nicht zum Pflegethema oder so, aber haben Sie vielleicht Geschmack daran bekommen, jetzt zu sagen, ach Mensch, das können wir vielleicht auch mal zu anderen Aspekten machen der Vereinbarkeit?
Auf jeden Fall. Also wir sind ja zum Glück, Gott sei Dank, ein sehr junges und dynamisches Team mit sehr vielen unterschiedlichen Sichtweisen, was sehr, sehr hilfreich ist. Mhm. Und das können wir uns absolut vorstellen, dass wir mehr Aktionen dort noch anbieten. Wir haben jetzt in Berlin natürlich einfach auch den Punkt, dass wir ja viele Universitäten haben und dass die Universitäten der drei großen Unis, also Humboldt-Uni, Freie Universität und TU, dass diese eng zusammenarbeiten und wir jetzt einfach auch unsere Angebote öffnen werden für jeweils die Zielgruppen der anderen die Angehörigen der anderen Universitäten und somit ein viel breiteres Programm anbieten können, weil wir uns einfach abstimmen können. Wir sind gerade bei der Pflege, die anderen organisieren gerade einen Familientag und wir können insgesamt ein größeres Angebot abdecken. Und das ist natürlich so unser Vorteil. Aber um nochmal auf Ihre direkte Frage zurückzukommen, ja, das können wir uns absolut vorstellen, dass wir, wenn das jetzt von Erfolg gekrönt ist, dass wir das weiter als Kommunikationsmittel nutzen, um auf bestimmte Thematiken aufmerksam zu machen.
Sehr gut, genau. Aber auch spannend, was Sie jetzt gerade gesagt haben und so, dass man da auch denkt, irgendwie in die Zusammenarbeit oder es schon aktiv ja tut, in die Zusammenarbeit mit eben anderen Universitäten zu gehen, in ja so Kooperation. Das passt nämlich super gut ja zu unserem Jahresmotto, das da lautet, miteinander vereinbaren, gesund, fair zusammen. Und wir werden ja Ende diesen Jahres, also von September bis einschließlich Dezember sehr stark dann das Thema des Zusammenarbeitens, der Kooperation, der gegenseitigen Unterstützung eben auch von Organisation zu Organisation berichten. Und ja, vielleicht sprechen wir uns dann da alle dreimal wieder oder vier in dem Fall. Genau, genau. Das könnte auch spannend sein. Und dann damit sind wir aber auch schon am Ende unseres Podcasts für heute, den ich absolut spannend fand unter dem Blickwinkel dessen, wie man denn eben einen Kommunikationsauftakt gut hinlegen kann für Durchdringung, für Sichtbarkeit zu einem ja hochbrisanten personalpolitischen, gesellschaftspolitischen letztendlich Thema auch sorgen kann. Und das an einer Universität, die mit so heterogenen Zielgruppen eben auch zu tun hat. Also da gibt es ja mehrere Impact-Herausforderungen, die sich da eben auch in der Kommunikation stellen und so. Und ich drücke Ihnen die Daumen und es hört sich alles super an und wir wollen mal vielleicht dann auch irgendwann mal ein Resümee nochmal dazu uns anschauen vielleicht. Mal schauen, vielleicht kommen wir dazu. Ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Müller, für die tollen Informationen, für die Insights an die TU. Und vielen herzlichen Dank und auf bald.
Ich danke Ihnen auch. Auf bald, Frau Güttler. Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.